wenn die Welt untergegangen wäre und du wärst der einzige Überlebende oder wir wären die einzigen Überlebenden, wo würden wir zusammen hinfahren?
Einkaufszentren und dann alles an Dosenfutter zusammensammeln, was wir finden. Und nachdem wir uns sozusagen unser Zentrum gebaut haben, steht uns die Welt offen. Wie bewegen wir uns denn fort?
Wir haben ein Motorrad, auf das wir zusammen draufpassen. Also wir können uns recht schnell fortbewegen.
Ist halt die Frage, ob das dann, warte mal, ich habe so einen Gedanken, so nach dem Motto, sind die Sachen dann auch noch cool, wenn sie nicht offiziell offen haben?
Okay. Ja? Ich würde das ganz stehen lassen. Das ist, okay. Das finde ich ein sehr, sehr gutes, vor allem in Verbindung mit dem Manga, ist das eine sehr gute Frage.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Wir sprechen heute über den Manga Touring After the Apocalypse und der Titel gibt im Prinzip schon alles her. Es geht darum, dass zwei Freundinnen, nachdem die Welt untergegangen ist, sich ihr Land angucken. In dem Fall ist es Japan, also Tokio, ist hauptsächlich im ersten Band. Und wie fange ich da jetzt am dümmsten an, Martin? Also der Name gibt es schon her und das Cover, wenn man sich das Cover des ersten Bandes anguckt, da sieht man die beiden Mädchen, ich weiß nicht, ob genannt wird, wie alt die sind, aber ich würde jetzt mal sagen, so 16, 17, sieht man, wie die auf so einer, auf einem kleinen Motorrad sitzen, so ein Motorroller, und im Hintergrund sieht man Hochhäuser und die fahren über so eine Brücke und da ist halt alles, ne, Autos sind überwuchert, der Wasserspiegel ist gestiegen und sie fahren da durch, aber sie sind fröhlich und es ist alles gar nicht so schlimm, die Apokalypse. Und ich finde, wenn man sich das Cover anguckt und sich denkt, ja, das könnte, also finde ich irgendwie, ich nenne es mal gemütlich, weil dieser Manga hat was Gemütliches für sich, dann hat man wahrscheinlich auch dasselbe Gefühl, wie wenn man den Manga liest. Also wenn euch das Cover anspricht, ihr seht das irgendwo in der Buchhandlung und denkt, ja, irgendwie gemütlich, irgendwie cool, dann kauft euch das, weil das Cover verspricht etwas, was der Manga hält.
Ich habe jetzt schon eine Frage, und zwar, warum ist denn Apokalypse?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Da wird, ich weiß auch nicht, ob das aufgedeckt wird. Ich würde jetzt kurz den Inhalt von Carlsen vorlesen, also wie es auf der Carlsen-Seite steht, und dann meine Notizen durchgehen. Vielleicht wird diese Frage da auch ein Stück weit beantwortet oder eben bewusst nicht beantwortet.
Schieß los.
Zwei Freundinnen sind mit einer Yamaha auf Tour durch ein apokalyptisches Japan. Das Endzeit-Sightseeing ist aber ganz anders, als man dies auf den ersten Blick erwarten würde. Überraschend ausgelassen touren die beiden Frauen durch Ruinen und zerstörte Landschaften. Die letzte Social-Media-Plattform Touringgram führt die Frauen von einer Endzeit-Attraktion zur nächsten. Hey, die Welt ist untergegangen. Na und? Das war der Inhalt.
Das impliziert aber, dass es noch Internet gibt.
Das kann ich dir nicht so sagen. Das ist, der Manga ist gemütlich, es geht, also es ist auch Slice of Life, es wird auch als Slice of Life-Manga verkauft. Aber es gibt da Geheimnisse im Hintergrund, die mich neugierig gemacht haben. Und das finde ich sehr cool. Also ich hoffe auch, dass im Verlauf des Manga, ich glaube, zurzeit gibt es 5 Bände in Japan und er läuft noch, dass es da diese Geheimnisse, die ich im Hintergrund immer entdeckt habe, ob dass die auch gelöst werden.
Ja, dann erzähl mal, weil im Moment weiß ich nur, dass die auf dem Motorrad hocken und rumfahren. Aber ist es wie im Film I Am Legend mit Will Smith und seinem Hund, dass die dann wirklich so durch die Gegend gurken, hier und da mal reinschauen, ne, mal gucken, ja, was wir finden?
Die sind schon so, man kennt die Vorgeschichte von diesen beiden Mädchen nicht. Die heißen übrigens Yoko, die ist so eher unbeschwert, und Aira, das ist ihre Freundin, die hat so helle Haare, die ist eher so ein bisschen trocken vom Typ her. Und das macht die beiden sehr sympathisch, weil die sind in einem Bunker aufgewachsen, wohl in der Geschichte, und die entdecken zusammen die Welt sozusagen, oder ne, ihre Welt, die untergegangen ist. Und das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen, man sieht es durch so kindliche Augen, und das finde ich ganz geil, weil dafür eine Faszination für den Weltuntergang entstanden ist, den man sonst so nicht sieht, weil Weltuntergang wenn wir irgendwas lesen zu Weltuntergang oder Filme gucken oder so, dann ist es meistens schrecklich. Es gibt vielleicht Zombies oder irgendwelche Monster oder irgendwie sowas. Und das ist da nicht der Fall. Witzigerweise hatte ich trotzdem so immer das Gefühl, so von wegen, als könnte hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern. Und bin, aber wahrscheinlich war das nur in meinem Kopf. Aber das hat das Ganze so ein bisschen spannend gemacht, wenn man das, falls man das irgendwie nachvollziehen kann.
Ja, weil man erwartet ja immer, ne, den Grund, warum ist Apokalypse, warum sind die Leute weg, warum sind sie tot, ne? Hat der Virus, der Zombie-Virus, die alle verscheucht aus ihren Häusern? Und wie lange dauert es, bis man dann auf die Gefahr trifft, die die Leute fortgetrieben hat? Und wir kennen quasi immer eine, wir suchen immer den Grund und scheinbar sieht man den hier zumindest nicht offensichtlich und wartet, bis das Monster aus der Ecke gesprungen kommt. Da bin ich schon bei dir, da würde ich auch vermuten oder halt darauf warten, dass das Monster endlich kommt.
Also ich glaube nicht, dass es Monster gibt oder dass ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass der Manga erklären wird, was passiert ist, das weiß ich nicht, aber es gibt schon so Mysterien, wo ich mir denke, also da habe ich schon so ein bisschen mitgeraten. Also zum Beispiel eben diese Plattform, dieses Touringgram, da sind sie auch immer auf so einem Profil von der Schwester von der Yoko, die sich dann vor diesen Wahrzeichen halt hat fotografieren lassen, ne, wie du es halt kennst so von sozialen Medien. Und dann sieht man aber, dass diese Posts von 2035 sind. Und an einer Stelle sind sie dann in irgendeinem, sind sie in einer Tankstelle oder sind sie in irgendeinem Store oder so? Und da hing dann aber ein Kalender mit 2040. Und ich denke mir so, okay, diese Bilder sind schon 5 Jahre alt. Aber suchen die dann ihre Schwester? Was ist mit der Schwester passiert? Was ist da los? Und das ist dann so, wo mich der Manga durchaus bei den Eiern hatte, wo ich dachte, okay, warum ist da so ein Zeitunterschied? Ist das einfach nur so oder kriege ich da noch was serviert irgendwann? Und das fand ich spannend.
Das finde ich ohne Scheiß jetzt auch nicht schlecht mit der Info. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie haben die jetzt, wenn zu dem Zeitpunkt 2035 schon eine Apokalypse war, wie haben die überlebt, ne?
Ja, die waren in einem Bunker. Also man weiß nicht so recht, was passiert ist. Es sind auch tatsächlich fast ausschließlich die einzigen beiden Figuren, die wir treffen. Es gibt dann auch noch, gleich im ersten Kapitel ist es so, dass sie... Warte mal, ich muss da mal kurz eben reingucken, was sie da machen. Ja, genau, da sind sie in dieser Tankstelle. Da treffen die auf, da steht ein Panzer rum. Und der ist auch schon so ein bisschen überwuchert und irgendwie scheint der automatisch zu funktionieren. Also der ist von der KI oder sowas gesteuert oder von einem Roboter, weiß ich nicht. Und dann werden die von dem Ding verfolgt und auf einmal hält die Aira, also diese etwas trocknenden Arme hoch und dann kommen so Strahlen aus ihren Armen raus, was impliziert, dass sie eine Art Cyborg ist oder sowas oder ein Android, was aber nie wieder aufgegriffen wurde bisher, wo ich dachte, okay, warum macht die das? Also nicht im Sinne von, ey, ich finde das voll doof, dass die das macht, aber wieso erklärt mir die Geschichte nicht, dass die eine Art, dass sie irgendwelche Superkräfte hat? Deswegen ist sie wahrscheinlich auch immer so trocken und das hat mich dann schon interessiert, weil man stellt im Verlauf des Mangas auch fest, das ist anders wie bei anderen Manga, wo Figuren viel denken und viel dir halt im Tell erklärt wird. Dieser Manga ist sehr viel Show. Du kriegst sehr viel Sachen gezeigt, die du erstmal nicht in Verbindung mit irgendwas setzen kannst. Und das macht es total interessant, weil du auf einmal Sachen präsentiert kriegst, wie eben die Aira, die auf einmal Laserstrahlen aus ihrem Arm schießen kann. Und du kriegst aber keine Erklärung und bist dabei interessiert.
Ich frage mich gerade, ob die andere das auch kann und das ist spannend. Ich habe dir ja den Band gegeben und ich frage mich, ob ich ihn zurückhaben möchte. Um auch mal reinzulesen, weil so wie du mir das jetzt gesagt hast, ich finde es nicht schlecht, ich finde es gut. Also ne, ich mag das, wenn mir so Geschichten Rätsel aufgeben, wo ich dann drüber nachdenke, warum ist das so, ne? Wo halt Sachen nicht so offensichtlich sind. Vor allem halt in so einer Apokalypse, weil ich bin ja auch so ein Riesenfan. Und es ist ja keine Dystopie, beschreibt dir mal eben dieses Furchtbare, und so wie du sagst, ist ja quasi gar nicht so schlecht.
Nee, das ist auch gar nicht, das ist positiv. Die fahren da durch und diese Aira zum Beispiel, die hat zum Beispiel auch noch nie Menschen gesehen und so weiter. Und dann sind sie auf einer Brücke in Tokio und ich war ja schon in Tokio, das heißt, ich habe die Wahrzeichen noch wiedererkannt. Das ist auch ganz cool, wenn man das schon kennt, erkennt man das auch in dem Manga wieder. Und dann sind sie auf so einer kaputten Brücke und angeln und dann geht die Aira weg und schleppt auf einmal so einen halben Oberkörper von so einem Androiden, von so einem Roboter mit. Und hat dann gesagt, guck mal, hier ist ein Mensch ohne Beine. Und du denkst dir, okay, sie hat jetzt einen Roboter angeschleppt. Und da kommt jetzt was der Manga auch sehr gut macht. Der verpasst dir nämlich manchmal so einen Leberhaken. Die beiden sind witzig zusammen und die sind keiner Gefahr ausgesetzt, großartig. Aber es zeigt dir, der Manga zeigt dir dann auch, dass eben Apokalypse nicht nur Spaß ist. Und zwar ist es so, die kriegen den Roboter-Typen wieder ans Laufen. Also der hat halt, dem fehlt halt wirklich einfach der Unterkörper. Mit dem unterhalten sie sich. Er kann sich nicht erinnern, wer er ist. Und er hat dann noch so ein Bild von seiner Familie im, ich weiß nicht, ob er in seiner Hemdtasche oder ob das an ihm dranhängt. Auf jeden Fall zeigen sie ihm das und er kann sich nicht erinnern. Und sie nehmen ihn dann aber auf dem Motorrad mit. Sie setzen ihn dann hinten drauf und binden ihn fest und dann fahren sie halt weiter, weil er zu einem bestimmten Ort hin möchte. Und dann hat er auf einmal wie eine Art Reboot und dann erinnert er sich an seine Vergangenheit, nämlich dass er wohl, keine Ahnung, beim Militär war oder irgendwas oder krank war. Auf jeden Fall mussten sie seine Persönlichkeit quasi in diesen Roboterkörper übertragen. Er erinnert sich dann wieder an seine Familie. Und dann kommen sie an der Stelle an mit dem Motorrad, wo sie hin wollten und setzen ihn dann quasi so, die Straße vor ihnen ist runtergebrochen, da siehst du nur das Meer, da ist auch noch so ein Schiff, das ist aufgelaufen auf Land, das liegt auf Land und er sitzt da und er freut sich da dran und dann machen sie halt so, ja, jetzt können wir zu dritt die Apokalypse erkunden, so richtig so auf Aufbruchsstimmung und dann sagt der Roboter halt, hey, danke, was ihr für mich getan habt, fahrt weiter, das ist schon okay, ich kann mit meinen Armen laufen, von hier aus komme ich alleine weiter. Und sie hinterfragen das gar nicht und gehen dann ihre Wege. Und dann siehst du auf dem nächsten Bild, wie auf seinem Display auf dem Gesicht noch steht, Batterie, Restlaufzeit 0,023%. Und er stürzt sich dann einfach ins Meer runter, und weil seine Batterie leer ist. Und er hat das quasi gemacht, weil er die Yoko und die Aira nicht verletzen will, weil sie ihm geholfen haben. Also ist er da quasi allein zum Sterben zurückgeblieben. Wo ich kurz dachte, okay, uff. Vorher war hier alles irgendwie. Ja.
Ich habe gerade Gänsehaut. Das sind genau die emotionalen Kicks, die mich zerlegen in solchen Büchern. Also bin ich so. Also ich feiere das. Also ich feiere nicht das Elend, aber ich feiere, was da gemacht wird. Dieses Emotionale, dass das so hervorgerufen wird, weil ich hätte an dieser Stelle auch geschluckt. Hammer.
Ja, das ist total, da habe ich auch nicht mit gerechnet, weil ich dachte so, Slice of Life, und es ist ja auch interessant zu sehen, wie die beiden die Welt entdecken und die sind sympathisch und es ist ein bisschen witzig, es ist leichtherzig und dann kriegst du auf einmal treffen sie diesen Roboter oder diesen Mensch, diesen Roboterkörper und dann bringt er sich einfach selbst um und denkst du so, aber ich bin doch hier, um gute Gefühle zu haben.
Ja. Und nach 10 Minuten Reden habe ich das Gefühl, als würde da ziemlich viel in diesem ersten Band passieren.
Das ist so überraschend. Eigentlich passiert da gar nicht so arg viel, was es ja auch nicht muss, weil es Slice of Life ist. Da soll man so den Leuten ein bisschen beim Existieren zugucken. Aber die kommen in jedem neuen Kapitel schon immer an einen neuen Ort und gucken sich das dann an. Sie gehen dann auch ans Meer und dann wollen sie schwimmen. Genau, da treffen sie dann Pinguine, die sich vermehrt haben, die irgendwie aus dem Zoo ausgebrochen sind. Und dann stellen sie fest, dass die Aira nicht schwimmen kann, weil ihr Körper zu schwer ist, weil sie ja, wie gesagt, irgendwie ein Cyborg ist, und man weiß es aber nicht so genau. Und der Band hört dann damit auf mit so einem Klassiker, dass da irgendwie noch eine Radiofrequenz am Laufen ist, die halt einen Song spielt, ne, so ganz klassisch. Aber der scheinbar, so sieht man das auf der letzten Seite, scheinbar nicht von einem Mensch kommt, sondern halt von so einem, dass der halt on repeat immer läuft. Da hört es ein bisschen klassisch auf, aber so gesehen, wenn man so ein bisschen, ne, jetzt nicht super spannende Story erwartet und einfach so ein bisschen nur die Apokalypse genießen will mit den beiden, tipptopp. Und von den Zeichnungen her hat es mich teilweise so ein bisschen an so 90er-Jahre-Manga erinnert, so von den Gesichtsausdrücken und so. Das fand ich eigentlich auch ganz nett, weil es so ein bisschen so ein anderes Geschmäckle hatte. Und die Übersetzung von der Antje Bockel, die übrigens auch One Piece ins Deutsche übersetzt, ist grundsolide, also da gibt's nichts dran auszusetzen.
Die beherrscht ihren Job, wenn ich habe ja oft auch auf dem großen A One Piece bestellt und da steht seit jeher ihr Name da. Ne?
Ja, die macht also, das, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich lang, die Antje Bockel, und die ist einfach grundsolide übersetzt. Das ist jetzt nicht so avantgardistisch wie der Gandalf Bartholomäus, der oftmals für so crazy Projekte herhalten muss und der dann auch oftmals so Jugendslang und so einfach drauf hat, das passt, würde da jetzt auch nicht passen. Also die Übersetzung ist 1A, die ist gut, die passt genauso zum Manga, wie sie ist.
Na wunderbar, wenn ihr Band 1 von Touring After the Apocalypse gelesen habt, dann schreibt es uns doch in die Kommentare, ne? Feiert ihr es genauso wie der Maxe und wie ich hoffentlich auch, nachdem ich es dann gelesen habe. Wir freuen uns über Feedback und wir hören uns dann bei den nächsten Rätseln.
Ich werde mir Band 2 auf jeden Fall reinfahren. Mit dem Motorrad.